Career and Competence 2026. Sie hören einen Live-Mitschnitt von der Bühne der Career and Competence in Innsbruck. Freuen Sie sich auf spannende Diskussionen und inspirierende Einblicke.
Wunderschönen guten Morgen auf zur Career and Competence 2026. Wir reiten wieder los. Wer schon öfter hier war, weiß, wir haben immer ein buntes, vielseitiges Bühnenprogramm für euch am Start. Viele spannende Gäste, die ersten vier sitzen jetzt schon hier bei mir auf der Bühne. Ich darf alle, die noch rumlaufen, einladen, zur Bühne zu kommen. Es sind noch ein paar Plätze frei in unserer Kinobestuhlung. Nehmt das Frühstückssackerl mit und lauscht so ein bisschen während dem Frühstücken und nehmt so ein paar spannende Infos mit in euren Messetag. Unser erstes Thema heißt der perfekte Einstieg, betrifft vielleicht viele, die gerade am Ende ihrer Uni-Karriere sind und den Einstieg in den Arbeitsmarkt suchen, von der Uni ins Unternehmen. Welche Skills brauchst du für deinen Karrierestart? Und das besprechen wir jetzt mit folgenden vier Damen und Herren. Einmal bei mir die Valeria Kowalczuk, Junior Consultant von Transformation Management. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Der Johannes Dummer ist bei mir Geschäftsführer von ATSP.
Einen schönen guten Morgen.
Die Stefanie Neuenhäuserer von der Tiroler Sparkasse, People and Culture. Hallo.
Guten Morgen.
Und schon viele Jahre ein Gast auf der Bühne bei der Career and Competence, der Alois Gruber von Binderholz. Servus, Alois.
Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite.
Ja, ihr vier, jeder darf, keiner muss. Ja? Wenn ich ein paar Fragen stelle, starten wir mal ganz allgemein zur Orientierung so rein. Was ist denn jetzt am Ende wirklich entscheidend für meinen erfolgreichen Berufseinstieg? Ist es ein Uni-Abschluss? Ist es die Praxiserfahrung oder vielleicht doch die Persönlichkeit?
Darf ich gleich starten oder sozusagen? Ja, wie gesagt, einen schönen Vormittag von meiner Seite, Binderholz, Alois Gruber. Und ich denke, so wie du sagst, Manolito, es ist nicht immer nur eines dieser einzelnen Zutaten, sondern eben der perfekte Mix daraus. Und ich glaube, das Ganze beginnt schon wesentlich früher, wenn man sich überlegt, in welche Richtung soll denn die Reise gehen, dass man sich wirklich mit der Frage auseinandersetzt beim Bewerbungsverfahren, warum bin gerade ich für dieses Unternehmen der Bestgeeignetste? Und ich will das jetzt überhaupt nicht festmachen an irgendwelchen akademischen Abschlüssen, sondern ich glaube, es kommt immer von der Bewerbung drauf an, was man zeigt, was man schon bis jetzt für Erfahrungen gesammelt hat, wo man in diversen Praktika gewesen ist und auch beim Bewerbungsgespräch beziehungsweise bei einer allenfalls stattfindenden Probearbeit, wie man sich da zeigt und auch von seiner Problemlösefähigkeit. Natürlich, eine gute formale Ausbildung ist immer gut, aber ich darf da auch einen hochgeschätzten Uni-Professor aus meiner Sowie-Zeit, den Professor Laske, zitieren. Der hat immer gesagt, Sie können jeden Grad an akademischer Bildung durch Hausverstand ersetzen, aber den Hausverstand können Sie durch akademische Bildung nicht ersetzen. Natürlich, wenn man Hausverstand hat, Zug zum Tor und eine Problemlösungskompetenz und dann auch nur einen guten formalen Abschluss, glaube ich, hat man ganz, ganz tolle Zutaten und ein gutes Gepäck in der Tasche.
Mhm. An die anderen drei, gibt es bei euch in den Unternehmen einen klaren oder klareren Gamechanger? Was wäre bei euch sehr wichtig? Ein Abschluss, viel Erfahrung oder doch was ganz Spezielles, Persönliches, was die Person mitbringt?
Ich glaube, das Wichtigste ist sicher ein Mix aus allem. Also bei uns überzeugt natürlich auch sehr stark die Persönlichkeit. Das ist sehr wichtig. Man muss natürlich auch zu diesem Job passen, den man machen will. Und auch gleichzeitig einerseits, wenn man diesen fachlichen Bereich hat oder beziehungsweise den akademischen Abschluss, nimmt man sicher die ein oder andere wirtschaftliche Erfahrung beziehungsweise das Know-how mit auf theoretischer Basis. Gleichzeitig ist es auch sehr wichtig, Praxiserfahrungen gesammelt zu haben. Und das muss nicht immer in dem Bereich sein, wo man dann tatsächlich dann arbeitet, sondern einfach grundsätzlich die Berufswelt schon mal gesehen zu haben und ein bisschen Berufswelt geschnuppert zu haben, diese Luft sozusagen.
Mhm. Ja, vielleicht bei uns läuft so die Spur anders. Also das ist also eine Kombination aus Wollen und Können. Ja. Und wir konzentrieren uns natürlich auf diese beiden Seiten. Ja. Das Können, das machen wir aber weniger dran fest, ganz einfach an dem, was man bisher gemacht hat, sondern welches Potenzial bringen Menschen mit. Das heißt, bei uns gibt es auch Potenzialanalysen von vorne weg, ja, um das auch abschätzen zu können. Es ist natürlich nicht hinderlich, wenn jemand einen straighten Weg mitbringt, wo man sieht, ganz einfach, der hat entsprechende Praktika gemacht, die auch irgendwas damit zu tun haben, wo er hin will. Und das Zentralste, das, was uns viel auffällt in Gesprächen, das ist, dass sehr viele orientierungslos sind, dass sie gar nicht wissen, wo sie mittelfristig hinwollen. Ja? Nicht nur, ich will jetzt einen Job haben, sondern ich will mittelfristig dies oder jenes erreichen und das versuchen wir dort abzuklopfen.
Mhm. Valeria.
Also bei uns im Unternehmen ist es tatsächlich eine Mischung aus allen drei Bereichen. Und zwar muss man einfach gewisse Persönlichkeit mitbringen, dass man den Job machen kann als Consultant. Man braucht auch natürlich eine gewisse Ausbildung. Bei uns ist es zum Beispiel Voraussetzung, dass wir einen Master machen, weil mit dem Master kommt einfach auch eine gewisse analytische Kompetenz mit, die man einfach in diesem Job auch braucht. Und natürlich ist auch eine gewisse Erfahrung sehr hilfreich, aber sie ist nicht immer Voraussetzung dafür, dass man dann in diesen Job einsteigen kann und den auch wirklich machen kann. Aber je mehr Erfahrung man in verschiedenen Bereichen natürlich mitgenommen hat, umso eher kann man sich auch neuen Bedingungen oder neuen Herausforderungen anpassen. Und diese Flexibilität und auch Neugier, die man damit mitnimmt, die hilft einem sehr, sehr viel in unserem Bereich.
Was würdet ihr im Gegenteil sagen, welche Fähigkeiten fehlen jungen Leuten am ehesten, die bei euch vielleicht ins Berufsleben einsteigen wollen und warum? Wo kann man da noch nachschärfen? Wo kann jeder an sich am meisten, sollte jeder an sich am meisten arbeiten derzeit?
Ich würde hier gleich anknüpfen. Und zwar glaube ich, dass wenn man sich nur auf das Akademische fokussiert und sehr viel theoretisch arbeitet, dann verlernt man bzw. lernt man gar nicht, analytisch zu denken und auch Problemlösungen schnell zu finden. Und das ist genau das, was problematisch ist, wenn man sich nur auf das Akademische fokussiert und sehr, sehr wenig Praxis mitnimmt. Das kann man alles lernen, aber natürlich verzögert sich dadurch auch der Fortschritt. Und das kommt mir vor, wird etwas außer Acht gelassen in unserem Bildungssystem grundsätzlich. Mhm.
Ja, ich kann mit dem anschließen. Also der wesentliche Teil ist, das ist die Eigenständigkeit, das eigene Wollen, ganz einfach übergreifend zu denken. Sehr viele leben natürlich heute in einer totalen Konsumgesellschaft. Da arbeiten alle dran, dass man Prozesse möglichst optimiert, auch im Bildungswesen. Man will es den Studenten möglichst einfach machen. Das war früher ein bisschen anders, ja, zu meiner Zeit. Also da war es vielleicht anders chaotisch, also da hat man sich alles erarbeiten müssen als solches, aber das hat auch dazu geführt, dass die Menschen einfach darüber nachdenken, warum funktionieren diese Dinge so und nicht nur, okay, boah, das ist aber schon schrecklich, was da passiert, also das ist alles nicht organisiert und so weiter. Ja. Also dieses eigenständige Handeln und über den Tellerrand hinausschauen, das ist das, was Junge oft ein Stück weit einfach unterschätzen. Da sind verantwortlich dafür das Bildungssystem, aber auch die Eltern, die das ein Stück weit zu wenig einfordern auch.
Mhm. Ist ja das wie die Valeria, also irgendwo ist ein reines Studium sicher nicht der Freifahrtschein, kann man jetzt so sagen, weil es ist super, man hat theoretischen Background, ja, und man braucht, wie bei euch, jetzt braucht man ein Studium, bei uns ist es nicht immer zwingend notwendig, es ist immer natürlich abhängig von der Funktion, die was man macht. Aber grundsätzlich, man darf nicht vergessen, man braucht einfach auch diese Praxiserfahrung. Und da waren wir dann wieder beim Thema von davor. Praxis, eine Mischung aus Praxis und Theorie ist einfach das A und O.
Ja, kann ich mich natürlich auch anschließen. Und das, was gesagt worden ist, gerade in einer Zeit, wie wir sie heute vorfinden, mit vielen disruptiven Veränderungen, oder um da jetzt ein bisschen das theoretisch einfließen zu lassen, gerade letzte Woche mit dem Gespräch von unserem Führungskräftetrainer, der hat gesagt, wir leben ja momentan in einer VUCA-Welt, der Begriff, der eigentlich vom Militär kommt, gell, die Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Und gerade in dieser Situation kann man sich als junger Einsteiger, Einsteigerin in ein Unternehmen seine Sporen verdienen, wenn man wirklich einen klaren Plan hat, wenn man ein smartes Ziel hat und wenn man zeigt, ich will auch Leistung bringen. Weil wir sind leider in einer Situation, und ich denke, der eine oder andere kann vielleicht zustimmen, wo der Leistungsbegriff fast ein bisschen eine negative Konnotation hat. Und ich glaube, man muss sich nicht schämen, wenn man auf gewisse Sachen verweisen darf und einen Zug zum Tor hat. Und wenn man auch wirklich sagt, ja oder nein, und nicht nur immer vielleicht in einer sehr, sehr zusehends unverbindlichen Welt. Mhm. Das, glaube ich, ist ein Potenzial, wo sich ein junger Mitarbeiter, der einsteigt, sich gut quasi vom Weizenspreu trennen kann, beziehungsweise zum Weizen tendiert. Und der macht dann eben das erste VUCA zum zweiten, wie heißt es dann so schön, Vision, Understanding, Communication und Agility. Und eben dieser Zug zum Tor und die problemlose Kompetenz, und das packen wir jetzt an. Und auch wenn nicht der letzte Gedanke theoretisch zu Ende gedacht ist, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem.
Jetzt hat es schon geheißen, eine gute Mischung ist natürlich Voraussetzung und ein abgeschlossenes Studium ist längst kein Freifahrtschein mehr. Da stellen sich natürlich sicher auch viele die Frage, die vielleicht gerade irgendwie Bachelor studieren oder das schon fertig haben, soll ich dann überhaupt weitermachen? Nochmal ein paar Jahre in den Master investieren, bringt mir das überhaupt was, bringt mir das viel? Wie ist es bei euch? Macht das einen massiven Unterschied aus, wie jemand da eingestuft wird, ob er bei euch unterkommt, ob er jetzt mit einem Master kommt oder nur mit einem Bachelor?
Ja, ein Unterschied am Ende des Tages macht es natürlich schon. Wir machen es oft so, dass die Leute, die teilweise während des Bachelorstudiums schon berufsbegleitend bei uns auch gearbeitet haben, dass die danach die Möglichkeit haben, auch den Master berufsbegleitend zu machen. Da kommt man ihnen natürlich sehr gut entgegen. Und das ist natürlich vielleicht nur das Sahnehäubchen zusätzlich, aber nicht als Pflichtprogramm gesehen. Überhaupt nicht. Mhm. Eben dieses Praktische, dieses Umsetzen und einfach, ja, das... Hands-on-Mentalität.
Du würdest also sagen, eine Praxiserfahrung mit reinbringen ist mehr wert als ein zusätzlicher Master, wenn ich die Erfahrung nicht habe?
Nein, so in einem Trade-off will ich es nicht gehört wissen, aber natürlich als Basis eben Praxiserfahrung und eine gute fundierte Bachelor-Ausbildung und den Master, den kann man dann, wenn man die ersten Schritte im Unternehmen gewagt hat und richtig reingefunden hat, das ist ja nur mal ein eigenes Thema, weil das andere ist das, dass man sagt, ja, juhu, cool, toll, ich bin ausgewählt worden, ich fange jetzt an, aber es gibt dann noch einige Fallstricke für die ersten Tage, die ersten Wochen, weil wenn die verkorkst werden, dann nützt mir die beste Nachwuchskraft nichts, wenn man dann quasi das Erbe in den Sand setzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Die ersten Tage im Unternehmen, aber das ist fast nur ein eigenes Thema.
Seid ihr da ähnlicher Meinung oder steht ihr da anders zu Bachelor versus Master?
Ich glaube, das ist immer abhängig von dem, welchen Job man macht. Also es gibt einfach Jobs, wo ich diese Spezialisierung vom Master benötige, weil ich einfach das Know-how dann auch brauche, was man theoretisch dann auch da macht oder mitnimmt. Und es gibt Jobs, wo man sagt, okay, das ist super, wenn jemand ein Bachelorstudium hat, er hat sich ja mal mit gewissen Themen auseinandergesetzt auf theoretischer Basis. Also auch das ist total möglich. Also ich glaube, das ist immer... Ja, welche Spezifizierung mache ich dann tatsächlich und wohin will ich? Also die Masterstudiengänge haben ja meistens mehr einen Fokus. Im Bachelor hat man eher so die ein oder anderen Schwerpunkte. Ja.
Also ich kann vielleicht aus meiner Position gut reden. Ich habe Soziologie und Psychologie im Bachelor gemacht. Also zwei Studiengänge, die sehr sozial ausgerichtet sind und nicht wirklich einen Fokus haben. Und im Master habe ich das zum Beispiel ganz gut dann auf eine Richtung fokussieren können. Und ich glaube, gerade so, je nachdem, was man studiert, muss man sich überlegen, kann ich mir jetzt von meinem Bachelor aus in eine gewisse Richtung wirklich speziell entwickeln und kann ich da Profil aufbauen oder funktioniert das noch nicht so gut und brauche dafür mehr Erfahrung, mehr Praktika und dann dementsprechend auch einen Master oder nicht. Das kann man, glaube ich, pauschal so nicht sagen. Das ist immer sehr individuell.
Also ich sehe das ähnlich. Das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Es hängt davon ab, war die Ausbildung davor, vor dem Bachelor zum Beispiel eine Berufsausbildung vom Prinzip, egal ob Lehre oder was auch immer, HTL oder HAC in dem Umfeld, dann ist es möglicherweise gar nicht so entscheidend. Hängt aber jeweils von dem jeweiligen Job ab, ja. Und das, was schon heute ganz einfach stark überbewertet wird, das ist also ein bisschen der Teil, Bildung macht intelligenter, aber das ist ein großer Trugschluss. Ja. Also Bildung macht im Wesentlichen nicht intelligenter und wir sind ja in einer Wissensgesellschaft unterwegs, wo man ja sonst neue Herausforderungen hat, wo man sehr vieles eher auf der methodischen Kompetenzseite benötigt und da kann man jetzt auch nicht von jedem Masterstudium sagen, dass das einen in der Methodenkompetenz entsprechend weiterbringt. Also ich selber habe Mathematik, Physik studiert. Also ich habe mit dem, was ich heute mache, eigentlich gar nichts zu tun. Das, was ich dort gelernt habe, es war im Wesentlichen Denken. Ja. So, also Dinge kritisch zu betrachten. Man glaubt in der Schule, man hat alles verstanden. Ja. Aber dann kommt man drauf, ja. Man hat das schon durchführen können, verstanden hat man es nicht wirklich. Ja. Und insofern ist die Fragestellung dann schon explizit jene, für das, was ich anstrebe, brauche ich diese Spezialisierung. Und wie lange, was hat es für eine Halbwertszeit vom Wissen, das man sich dort aneignet? Oder eignet es sich nicht besser, in das Berufsleben einzusteigen? Das, was viele nämlich auch unterschätzen, das ist, das, was man dort monetär verdient, das holt man praktisch nicht auf. Ja, das heißt, das ist ein Teil, Das ist extrem schwierig, 3 bis 4 Jahre, je nachdem, wie lange man dann unterwegs ist, das zusätzlich dieses Geld auch aufzutreiben, beziehungsweise wenn man im Berufsleben schon drinnen ist, steigt man ja auch an. Ja, das heißt, einer, der aus dem Masterstudium herauskommt, der ist dann zu dem Zeitpunkt in einem ganz anderen Gehaltsniveau, steigt eigentlich tiefer ein, um das zu kompensieren. Also wenn das Masterstudium den Input bringt, weil man dort eine Spezialisierung braucht, und das gibt es natürlich speziell im technischen Umfeld, da braucht man das ganz einfach, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ja, und an dem würde ich es eher festmachen.
Viele Studierende sammeln Erfahrungen, die ersten Erfahrungen ja vor allem auch in diversen Praktika, und da geht man oft dran, um ein bisschen Einblicke ins Berufsleben zu bekommen, aber wirklich ohne klare Strategie. Da geht es ja oft mehr dann hauptsächlich, ich habe ein Praktikum, jetzt gar nicht so wichtig, was und wo das ist. Was würdet ihr da empfehlen, wie baue ich mir da ein Profil an Praktika und Erfahrungen, die euch dann überzeugen würde?
Ich glaube, unabhängig davon, was ich dann in der Zukunft mache, ich finde es immer super, wenn man sich ganz viel anschaut, weil man dann ja auch weiß, okay, was mag ich denn nicht machen in der Zukunft oder als Job? Also auch da ist es total gut, wenn man einmal ein Praktikum gemacht hat, um einfach einmal zu sehen, gefällt mir das oder nicht? Und ich finde, da braucht es gar keine Strategie, sondern man muss es einfach machen. Und man muss in den unterschiedlichen Bereichen, wo man sich denkt, das interessiert mich, das könnte ich mir vorstellen für meinen Job dann einmal, einfach mal reinschnuppern und sich das anschauen. Und auch bei uns jetzt in der Bank, ich finde Leute, die was im Tourismus waren, einfach super gut, weil die sind stressresistent, die wissen, wie sie mit Kunden umgehen können. Und auch das finde ich, auch wenn es gar nichts mit Bank zu tun hat, finde ich einfach sehr wertvoll. Und auch da lernt man dann einfach was. Und das kann man natürlich dann auch im Arbeitsumfeld super gut umsetzen. Mhm.
Ich bin da voll bei dir. Ich finde das so sehr wertvoll, sich viele verschiedene Bereiche anzuschauen, gerade wenn man nicht weiß, in welche Richtung man sich dann weiterentwickeln mag. Aber irgendwann ist es gut, wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt meine Richtung, da mag ich mich weiterentwickeln, zum Beispiel Marketing. Und dann auch in der Richtung verschiedene Erfahrungen sammelt und das Profil dementsprechend aufbaut, weil es natürlich dann einen Mehrwert hat, wenn man wirklich in diesen Bereich einsteigen mag. Gleichzeitig ist es auch wichtig, in all diesen Erfahrungen, die man gesammelt hat, also wenn ich jetzt mehr auf Marketing fokussiere und dann dazwischen einmal Akquise oder Vertrieb oder sowas gemacht habe, dass ich dann auch hervorhebe, was es mir eigentlich gebracht hat und was die Ziele dahinter waren, dass jemand das angeschaut hat, was hat mir da interessiert und was war der Output aus diesem Praktikum, was es mir jetzt auch zum Beispiel in der neuen Position bringt, wo ich einsteigen mag. Also ich finde schon, dass man aus allem, was man gemacht hat, eigentlich einen Mehrwert schaffen kann. Es kommt nur immer darauf an, wie baut man es dann auf und wie positioniert man sich selber.
Mhm. Alois kann sich kaum noch halten mit der Antwort.
Nein, die zwei Damen haben alles schon perfekt umschrieben. Was darf ich nur ergänzen? Praktika sind Goldeswert. Wir wissen das alle. Jeder, der eine Katze einmal am Schwanz gezogen hat, weiß 1000-mal mehr über Katzen, als der 1000 Bücher über Katzen gelesen hat. So, das ist wirklich so und das wissen wir. Gerade heuer, beziehungsweise um diese Jahreszeit, wir haben die Praktika schon wieder abgeschlossen, seien es jetzt Freiwillige oder für die berufsbildenden höheren Schulen verpflichtende Praktika. Und auch da lernt man schon relativ viel für die Leute, von den Leuten und für die Leute. Weil auch da machen wir es immer so, dass wir ein kurzes Vorstellungsgespräch auch machen und da geben wir ihnen dann eine Rückmeldung für den weiteren Lebensweg. Also nicht nur, dass sie etwas mitnehmen dann fachlich für die weiteren Bewerbungsphasen und auch fachlich für den Betrieb, sondern auch für sich als Persönlichkeit. Und da ist natürlich immer toll, wie wir vorher schon gehört haben, auch wenn man jetzt etwas macht, wo man dann danach der Meinung ist, im Sinne auch der Berufsorientierung im höheren Segment, okay, das war es jetzt nicht, dann kann ich es aber bei meinem Ranking im Kopf einmal abhackeln. Und dann muss mit jetzt der Gedanke nicht immer begleiten, wäre es vielleicht doch was gewesen oder habe ich was versäumt oder wie auch immer. Das ist das eine. Und das andere, speziell wenn man mit den ersten Praktika beginnt, dann kann man natürlich schon gerne das artikulieren, dass man mit einem der drei Binderholzchefs bei uns 3 Wochen mitgehen will als Schatten und schauen, was die tun. Das gibt es sogar, solche Wünsche werden geäußert. Und das ist aber in der Praxis bei allem Respekt nicht immer umsetzbar. Mhm. Und wenn man gezeigt hat, man hat andere Tätigkeiten gemacht, die vielleicht nicht dem Qualifikationsprofil entsprechen, wo man später dann einmal eine Position sammeln will, dann hat man gezeigt, man weiß, was von der Pike auf los ist. Man hat Hand angelegt, man hat Hands-on-Mentalität bewiesen und später mal kann einem keiner oder nur bedingt etwas vormachen.
Okay. Auch wenn das Publikum jetzt natürlich gerne wissen wird, wie viele Katzen du am Schwanz gezogen hast, halten wir das im privaten Rahmen. Reden wir noch kurz über Soft Skills. Es ist ein bisschen eine No-Nah-Frage, rhetorische Frage. Wie wichtig sind Soft Skills? Aber wie würdet ihr die einordnen im Verhältnis zu technischen Fähigkeiten? Mangelt es daran aktuell sehr, wie es ja oft heißt, oder sind wir da doch gar nicht so schlecht inzwischen aufgestellt, wie wir meinen?
Ja, das kann man nicht generell beantworten, weil das hängt im Wesentlichen vom Jobprofil ab. Ja. Also es gibt ja nicht gute oder schlechte Eigenschaften, die Menschen haben. Es gibt nur weniger oder besser passende Eigenschaften, die Menschen mitbringen. Auf der Soft-Skills-Ebene gibt es sicher natürlich einen Level, ja, den muss man zumindest erreichen, weil sonst fliegt man raus. Ja. Also das ist ein Knockout-Kriterium. Ja. Also wer will gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die einfach keine Umgangsformen haben. Ja. So, das ist der eine Teil. Der restliche Teil, sehr vieles von diesen Dingen kann man erlernen. Erlernen durch Beobachten und Erfahrungen sammeln, ganz einfach. Ja. Und diese methodischen Kompetenzen in diesem Umfeld, die werden im Ausbildungsumfeld wenig bis gar nicht gefördert, ja, weil das sehr vieles halt nicht in dem Kontext auch stattfindet. Ja. Das, was ich den Menschen mitgeben würde an der Stelle, das ist im Wesentlichen ganz einfach, das Leben ist in der Hinsicht ganz einfach, sich in die Situation des anderen zu versetzen und an diesen Dingen zu arbeiten. Also wenn man stets den Blick darauf gerichtet hat, was würde ich mir erwarten an der Stelle der anderen Person, dann kann man eigentlich 90% von den Soft-Skills-Themen ganz einfach abfrühstücken. Ja. Das, was wir beobachten, ist meistens nämlich umgekehrt. Ja. Die unheimlich, leicht reizbar sind und sehr viel Erwartungshaltung haben, die fahren dann wie der Elefant im Porzellanladen und sind dort unterwegs. Ja. Und das für sich selber ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, wie kann man diesen Dingen ganz einfach darauf arbeiten. Es hilft aber die besten Soft Skills nichts, ja, wenn man im technischen Umfeld unterwegs ist und die Dinge nicht auf die Reihe bekommt. Ja.
Sehe ich auch so. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall zwischen fachlichem Wissen und Soft Skills bzw. Kompetenzen unterscheiden. Was wir zum Beispiel ganz gern machen bei uns im Unternehmen, es gibt die Kompetenzen der Zukunft, da gibt es ganz viele verschiedene theoretische Ansätze, kann jeder sich ja mal kurz durchlesen. Und das ist etwas zum Beispiel, was man in jedem Unternehmen aufbauen kann und schauen kann, dass eine Person solche Kompetenzen mitbringt, weil das für jedes Unternehmen etwas anderes ist, wie zum Beispiel, dass man Kommunikationsfähigkeit mitnimmt und das muss man halt weiterentwickeln. Und dann stellt sich hier auch die Frage, wie will ich wirken und was will ich dann mit meinen Kompetenzen dann eigentlich erzeugen, weil je nach Position ist es was anderes, was gebraucht wird. Manchmal muss man strenger sein zum Beispiel, manchmal ist es besser, wenn man einfühlsamer ist. Das ist halt in jeder Position ganz anders. Und mit diesen Kompetenzen, also so Kompetenzen wie auch digitale Kompetenzen, das ist gerade ein ganz großes Thema, das muss man aufbauen, das kann man weiterentwickeln. Und so in der Hinsicht, glaube ich, ist es schon eine Kombination aus Fachwissen, aus Kommunikationsfähigkeit und eben auch so Kooperationsfähigkeit. Das heißt, wie arbeite ich zusammen mit Leuten und wo ist es notwendig, wo ist es nicht notwendig. Und das ist je nach Position, je nach Stellenausschreibung, je nach Unternehmen ganz unterschiedlich. Und für manche Personen passt es, für manche Personen passt es nicht, aber es ist eine Kombination aus diesen Bereichen. Soft Skills. Mhm.
Ja, ich kann nur noch dazu geben, wenn wir jetzt bei uns in der Tiroler Sparkasse davon reden, wir brauchen jemanden im Vertrieb, dann brauche ich jemanden, der was outgoing ist, der was gut reden kann, der was kommunikativ ist. Das Fachliche kann man lernen, aber dieses Verkäuferische, dieses für einen Kunden da zu sein und jetzt diese Scheu nicht zu haben, das bringt man oft schon ein bisschen mit. Mhm. Und auch da wieder sicher sehr spezifisch auf die Funktion zu sehen. In manchen Funktionen, wenn du jetzt in der Buchhaltung tätig bist, brauchst du natürlich dieses starke Kommunikative nach außen nicht so stark. Da bist du natürlich dann mehr der analytische Typ. Also ja, ich glaube, das ist immer auch sehr abhängig. Und als Verkäufer natürlich habe ich lieber jemanden, der was das von der Persönlichkeit mitbringt und diese Soft Skills mitbringt und das Fachliche lernt als umgekehrt.
Ja, mir bringt eine Sub-Auspizis-Karriere nichts, akademische Karriere, wenn ich nicht mit den Leuten zusammenarbeiten kann. Das geht einfach nicht. Wir haben es meistens schon gehört. Die Metapher vom Elefanten im Porzellanladen darf ich als Steilvorlage dafür verwenden, für den Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe. Es gehören nicht nur die fachlichen und die Soft-Skills-Kompetenzen dazu, sondern bitte, bitte vergesst es nicht beim Eintritt ins Unternehmen, die ganzen Tipps für den Karriereeinstieg, das ist vielleicht auch eine gewisse persönliche Eigenschaft. Wo sind die formalen Do's und Don'ts im Unternehmen? Wie schauen die Buschtrommeln aus? Wo sitzen die Entscheider? Wie ist der Stallgeruch? Respekt vor dem, vor der Struktur, vor dem gewachsenen Unternehmen. Wieder der Professor Lasker hat gesagt, ich warne Sie vor einer akademischen Arroganz. Wenn Sie starten im Unternehmen, zeigen Sie bitte zuerst, was Sie können und nicht, was Sie besser können. Weil die alten Hasen werden Sie an die Wand fahren. Und ich habe das dann eben diesen theoretischen Input von Professor Lasker mit meiner 20-jährigen Binderholzerfahrung jetzt angereichert und muss tatsächlich sagen, der Professor Lasker hat recht. Gell? Und was auch wichtig ist, beim Organigramm, du ist das Spannen ja immer zwischen die Kasteln, gell? Auf die Linien. In die Kasteln, das kann jeder lesen. Aber bitte findet heraus, wie sagt man so schön, bei selbstbewusster Bescheidenheit, was zwischen den Kasteln stattfindet. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wir haben viele Fragen abgedeckt. Vielen Dank für eure Insights und eure Orientierungshilfen. Danke, dass wir so wunderbar in den Messetag gestartet sind. Valeria Kowalczyk von Transformation Management, Alas Gruber von Binderholz, Stefanie Neunhäuserer von der Tiroler Sparkasse und Johannes Dummer von ATSB. Ich wünsche euch einen schönen Messetag. Wenn jemand Fragen hat, ihr seid an euren Ständen zu finden.
D22.
Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf der Bühne. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Bis später.